freue mich, bei euch zu sein. Schön. Ist mir leider so oft nicht gegönnt gewesen in letzter Zeit. Umso schöner, dass es heute und dieses Wochenende klappt. Ich werde ein Loblied auf das alte Buch singen. Eine Liebeserklärung an das Wort Gottes. Und meine Hoffnung ist, dass es uns ansteckt und dass es uns motiviert, es aufzuschlagen. Dass es uns motiviert, uns dran zu reiben, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und dass wir die Schätze heben, die Gott da reingesteckt hat. Was bleibt nach 3 Tagen Bibeltagen? Was bleibt, wenn ich heute Nachmittag wieder im Auto sitze und zurückfahre? Was hilft zu einem Leben in Gottes Gegenwart? Das ist ja die Frage, warum wir das hier machen. Was hilft dabei, Gottes Gebot und Verheißung zu hören und dran festzuhalten? Das fand mir eine gute Frage für heute Vormittag. Warum das wichtig ist, das erlebe ich oft, wenn meine Frau von der Arbeit erzählt, weil sie da im Krankenhaus oft mit Schwerkranken, mit sterbenden Menschen zu tun hat. Und sie sagt, vielen Leuten werden da wichtige Sachen ganz, ganz wichtig. Und wenn es aufs Ende zugeht, dann wird Leuten ganz viel auf einmal egal. Also irgendwie sortiert das den Kopf und das Herz von Menschen. Ich leite ein Studienzentrum. Wir haben 5 WGs und 43 junge Leute in diesem Haus, für die ich zuständig sein darf. Und heute vor einer Woche habe ich beim Kaffeetrinken bei Freunden eine Nachricht gekriegt, der deutsche Hof brennt, das ist das Nachbarhaus. Und ich bin hingefahren und da waren 150 Feuerwehrleute, die ganze Nacht lang gelöscht haben. Die Bewohner sind sicher davongekommen, unsere Studenten kamen raus, aber der Schreck sitzt denen noch in den Knochen, da ist es auch so. Der Tod war auf einmal nahe und das bringt uns zum Nachdenken. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, sagt die Schrift. Und genau dieses, was ist jetzt noch wichtig, was zählt angesichts des Todes, das ist die Frage, die Paulus da umtreibt. Ihr habt es gehört gerade, er schaut zurück auf sein Leben und schreibt seinem geistlichen Sohn, seinem Sohn im Glauben, dem Timotheus, in dem Wissen, ich habe nicht mehr lang zu leben. Was muss ich ihm noch sagen, dem Timotheus? Was kann er sich nicht selber sagen? Was soll ihm vor Augen stehen? Was braucht er jetzt geistlich? Und das ist ganz bewegend, wenn man da am Anfang seines 2. Timotheusbriefes schaut. Der alte Apostel sagt, weißt du, Timotheus, ich danke Gott, wenn ich an dich denke. Ich freue mich vor Gott über dich, deinen Weg mit Jesus zu sehen, das macht mich froh. Schön, dass du glaubst, schön, dass du so unterwegs bist. Freude über den Glauben festhalten, das habe ich die Tage hier erlebt und das begeistert mich, das rührt mich an. Also Leute sind, die sagen, ich glaube noch nicht lang, ich entdecke das gerade erst. Und ich freue mich über den Herrn und so tut's Paulus und sagt Timotheus, du bist schon lange dabei, aber ich freue mich mit dir über deinen Glauben. Ich freue mich, dass du glauben darfst. Und dann macht er was Interessantes, er schaut auf beste geistliche Tradition und sagt, weißt du Timotheus, deine Mutter und Großmutter, die waren auch schon gläubig. Da hast es ja her. Wie bei so vielen, die fromme Oma. Gut, dass du nicht alleine glauben musstest. Gut, dass es da immer andere gab, die mitgeglaubt haben. Schön, dass die Jesus schon kannten und dass es weitergegangen ist. Dass da irgendwo eigener Glaube gewachsen ist. Wie großartig. Und gleichzeitig wird Paulus ganz ehrlich neben der Dankbarkeit und sagt, wisst ihr, da sind Verfolgungen. Das ist nicht so einfach mit dem Glauben. Das ist auch nichts, was ich ein für alle Mal hab. Und was dann von alleine läuft? Und wir haben es die Tage immer wieder gesungen. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, Gott ist eine feste Burg. Aber wir werden keinen Beifall ernten für unseren Glauben. Wir sind nicht hier, um groß rauszukommen oder damit Menschen das gut finden. Es geht um Halt im Leben und im Sterben. Und auf diese Frage, was hält, was zählt, antwortet Paulus und schreibt uns: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf, da ist wieder, war schon ganz lang, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Du bleib bei dem, was du gelernt hast. Paulus hat sein Leben damit verbracht, Jesus zu lieben, seit er ihm begegnet war. Und das ist ihm wichtiger als alles. Das war die eine wichtige Sache, die er Timotheus beigebracht hat. Es geht nur um Jesus. Alles andere ist sehr egal. Und für dieses Leben mit Jesus rüstet er seinen Sohn im Glauben aus, weil er weiß, ich hab nicht mehr lang. Schau da, Timotheus, einen größeren Schatz habe ich nicht als Gottes Wort. Ich kann dir nichts Größeres geben als dir Gottes Reden, Gottes Nähe in seinem Wort hinhalten und anbefehlen. Und mit der Würde, die, glaube ich, nur alte Menschen haben können, sagt er, nimm das, das hat Bestand, das ist wirklich gut. Und dann schreibt er, ich wäre ganz so gern bei dir und du fehlst mir, Timotheus. Aber das eine haben wir gemeinsam, ich da, wo ich bin und du dort, wo du bist, wir haben Gottes Reden in Buchform, deshalb lege ich es dir ans Herz. Wenn du dabei bleibst, dann bist du auf einem guten Weg. Jesus-Leute überall in der Welt und Jesus-Gemeinde in Altheim, ihr seid auf einem guten Weg, wenn ihr beim Wort Gottes bleibt. Bleib dabei. Geh nicht weg. Also letztlich eine Aufforderung zum Nichtstun. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also wenn ich irgendwo bin und bleiben soll, dann ist der Witz ja gerade nichts anderes zu machen. Bleib da, wo du schon bist. Das ist schon gut. Das ist schon Teil der Lösung, dass du da bist. Wenn ihr bei der Schrift seid, dann geht nicht weg. Macht mal nichts an so einem Sonntag, an so einem Leben mit Jesus. Wenn die Frage jetzt ist, was können wir anderen Gutes tun, dann sagt uns Paulus, mach ihnen die Bibel wichtig und dann bleibt gemeinsam da. Mach ihnen das alte Buch wichtig. Ich hoffe, davon ist was passiert die letzten Tage und ich hoffe, davon ist was passiert, wenn wir heute hier weggehen. Ich finde es eine gute Frage für Gemeinde. Wo lernen Menschen hier mit der Bibel umzugehen? Ich kenne euren Gemeindekalender nicht. Ich weiß nicht, was so Dienstagabends passiert und Samstagmittag und wo ihr euch trefft und was ihr dann macht. Von daher kann ich entspannt fragen, wo lernen das Menschen bei euch? Wo hört jemand Bibel und wo lernt jemand mit der Bibel zurechtzukommen und umzugehen? Weil darauf kommt's an. Es bewegt mich, dass dieses Vermächtnis gar keine Liste von Aufforderungen ist, Der kann macht das und dann das und in der Reihenfolge dann dies, das und jenes, sondern dass er sagt, bleib da. Und ich erzähle dir, warum diese Schrift so großartig ist, was die alles Tolles tut und kann. Wir haben die Tage häufiger mal gehört, Gottes Wort wirkt und ist mächtig. Ich habe den Eindruck, Paulus vertraut genau darauf, dass er sagt, ich sag dir nochmal, was die Bibel ist und macht, und dann macht die ihr Werk schon. Dann ruft die dich schon zu sich und damit zu Gott, und dann klappt das. Wenn man ganz genau hinschaut in den Text, Vers 14, dann steht da, bleib bei dem, was sich dir als glaubhaft erwiesen hat. Bleib bei dem, was sich dir als glaubhaft erwiesen hat. Also gar nicht, du bist davon überzeugt, nachdem du so kritisch geprüft hast, sondern diese Worte haben dafür gesorgt, dass du ihnen traust. Wäre das hier der biblische Unterricht, würde ich fragen, bei diesem Satz, bleib bei dem, was sich dir als glaubhaft erwiesen hat. Wer handelt da? Wer macht da irgendwas? Wie funktioniert dieser Satz? Und dann merken wir, die Bibel macht da irgendwas. Die erweist sich als glaubhaft. Gewiss, dafür muss ich mit dir zu tun haben, sonst klappt das nicht. Aber was uns hier gesagt ist, ist, geh bei der Bibel in die Schule. Du kannst bei der Bibel in die Schule gehen und sie erweist sich als glaubhaft. Das tut sie. Das ist die Art, wie Gott redet. So wollte Gott das. Was für ein Versprechen, was für eine Verheißung. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, sie erweist sich als glaubhaft. Dieses Buch kann dich unterweisen zur Rettung, Vers 15. Gott rettet Menschen, nicht Menschen retten sich. Das ist nicht diese Münchhausen-Legende, ich sitze im Sumpf und dann ziehe ich mich raus. Sondern Gott rettet mit dem, was wir da lesen. Jesus zahlt die Schulden, die wir beim Vater haben. Er vergibt Sünde, und wer daran glaubt, der wird gerettet. So steht es da. Und deshalb ist diese alte Lehre von der Inspiration der ganzen Bibel, dass da wirklich alles von Gott kommt, von 1. Mose 1 bis Offenbarung am Ende, so wichtig, damit wir sagen können, da steht's ja, ich kann lesen, dass Gott mich gern hat. Ich kann lesen, dass Vergebung möglich ist. Gott schreibt uns ein Buch. Und Gott sei es gedankt, die allermeisten von uns können lesen, und wir können für erschwinglich Geld in den Laden gehen oder uns das bestellen, und dann können wir reingucken. Das war nicht selbstverständlich lange Jahrhunderte. Das ist ein Geschenk, das wir gemacht kriegen. Wir können es lesen. Und dann passieren verrückte Dinge, nämlich dass schwache Menschen in ihren einfachen Worten sagen, da stellt sich Gott vor, und dass dann das Wunder passiert und Menschen glauben. Schwache Menschen reden davon und andere schwache Menschen hören das, und dann wächst Glauben. Ich kann das nicht berechnen, ich verstehe das nicht. Ich stehe manchmal in der Nähe, wenn Gott dieses Wunder tut, und dann freue ich mich drüber. Großartig, wenn Menschen zum Glauben kommen, weil das Wort macht, was es tut, nämlich Menschen rufen. Und das Richtigste, was wir da machen können, ist mit Staunen, wie Gottes Wort wirkt. Und wir kriegen das erklärt, indem es heißt, diese ganze Schrift ist von Gott gegeben. Gottes Geist hat sie gehaucht, Gott gegeistet irgendwie. Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt, Gott und Lukas saßen zusammen da, und dann hinterher entsteht Lukas-Evangelium. Jesus und Mose haben zusammen geschrieben. Der Heilige Geist und Paulus haben einen Brief verfasst, damit wir von Jesus hören. Diese ganze Schrift kommt von Gott. Und das macht sie zuverlässig in allen Themen, von denen sie redet und in allen Lebensbereichen, in die sie reinspricht. Und wenn sie von Gott kommt und weil sie von Gott kommt, kann ich das nicht einschränken. Ich kann keine Liste schreiben und sagen, also Gott redet irgendwie über das Thema Heil und über das Thema Familie von mir aus, aber nicht über das Thema Geld, da lasse ich mir jetzt nichts sagen. Und also wenn es um meine Zeitgestaltung geht, das ist nicht das Thema von Gott. Das kann ich nicht machen, aber wir ertappen uns, wenn wir ehrlich sind, dauernd dabei, dass wir so eine innere Liste haben und ziemlich genau wissen, was wir Gott gerne erlauben oder was Gott tun sollte, wo wir auch froh sind über diese Orientierung und wo wir dann bei anderen Punkten sagen, also was ich jetzt am Sonntag mache oder was ich mir bei YouTube angucke, das entscheide ich schon selber. Gott, deine Allmacht und meine Ideen, das wird doch bestimmt gut. Aber so funktionieren diese Texte nicht. So funktioniert Gottes Reden nicht. Er sagt, alle Schrift von vorne bis hinten mit allem, was sie tut, kommt von Gott. Und vielleicht ärgert dich das. Vielleicht stört dich das. Du sagst, es wäre doch irgendwie netter, wenn das nicht so verbindlich wäre. Davon mag ich warnen, weil wir haben so ein Bild im Kopf, das sagt, ja, also die ganzen Verheißungen und das ganze Schöne, deine Sünde ist vergeben, Jesus liebt dich. Das ist doch bestimmt sicher, das steht doch bestimmt. Und das ganze Anstrengende, wo es mich herausfordert, ja, vielleicht kann man da so ein kleines Fragezeichen setzen. Vielleicht kann ich auch in eine Gemeinde gehen, die das nicht so eng nimmt an dieser Stelle. Das funktioniert nur nicht, weil wenn du auf der einen Seite streichst und Fragezeichen setzt, dann müsstest du konsequenterweise bei diesem Gott liebt dich und Vergebung ist möglich auch das Fragezeichen setzen. Wer zum Henker wird dir denn bitte sagen, dass das eine immer gilt und das andere nicht? Wir haben diese Möglichkeit nicht. Weil die neue Genfer ist treffend an der Stelle, alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist gegeben. Wir haben keine anderen Quellen, um über Gott zu erfahren. Und wer da Abstriche macht, bringt die Gesundheit seines Glaubens in Gefahr. Wer Abstriche an der Schrift macht, schadet sich und seiner Gemeinde. Wir haben gesehen, was die Bibel ist, und jetzt zeigt uns Gott, was wir mit der Bibel tun. Was ist sie und dann, was machen wir jetzt? Und das lesen wir in Vers 16. Sie ist nützlich. Die Bibel ist nützlich, sie ist hilfreich. Dass wir die Bibel haben, ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ich sage es nochmal, dass wir die Bibel haben, ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ja, manchmal ärgert es uns und manchmal verstehen wir es nicht und manchmal hätten wir sie gerne anders. Ich hätte manchmal gern so ein goldenes Buch, das nachts im Dunkeln leuchtet und das mir alle meine Fragen erklärt. Und ich habe kritische Anmerkungen über die Textauswahl. Ich hätte so gern Römer 9 bis 11 getauscht gegen eine ausführlichere Erörterung, wie das mit der Taufe jetzt genau funktioniert. Dann müssten wir uns weniger drüber streiten. Aber ich bin da nicht gefragt worden und das ist gut so. Gott hat nicht dich und mich gefragt und dann irgendwas in die Bibel getan, was wir da gerne hätten, sondern er hat gesagt, Menschheit, Christenheit, horcht her, das müsst ihr wissen und darum gebe ich es euch. Wir müssen die Bibel auch nicht besser machen, als sie ist, nicht irgendwie zurechtfeilen und hübscher anziehen und ein paar Schleifchen dran binden, dass sie endlich gut wird. Sondern sie ist so, wie sie ist, schon ganz das, was Gott wollte. Und wir hören, sie nutzt, sie hilft. Ich mag mich da mehr drin einüben, darüber zu reden, wo es nutzt und wo mir was aufgeht und was mich freut. Ich bin so ein Bruttler manchmal. Das liegt wahrscheinlich an der Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Das ist irgendwie. Also so funktioniert Deutschland irgendwie auch. Ne? Du stehst an der Bushaltestelle und da ist jemand anders und du kennst den gar nicht. Und du fängst an, du bist schon wieder zu spät und was ist denn das und Sauerei und die Schlamper und ach, jetzt stehen wir hier im Regen und das Dach vom Bushäusle ist auch kaputt. Und der andere sagt, oh genau, und Katastrophe und letzte Woche war es auch schon, ich habe da angerufen und die machen immer noch nichts und seit 2 Jahren ist das Dach hey. Und man versteht sich auf einmal. Also Menschen aus anderen Kulturen sagen uns manchmal, ihr Deutsche seid komisch, weil ihr baut irgendwie Kontakt durch gemeinsames Quengeln. Ich wünsche mir so, dass es mit uns in der Bibel eben anders ist. Dass wir miteinander darüber reden, wo es uns was sagt und nicht nur, was wir schwierig finden. Und dass ich sage, cool, ich habe nachher bei der Pizza von Zweien gehört, was die in der Bibel gelesen haben und was denen hilft und wo denen die Lichter angegangen sind. Ich will kein so ein Bruttler sein. Ich will mich drüber freuen. Ich bin froh, von euch zu hören, was ihr da Großartiges erlebt. Eure Fragen sind wichtig. Euer Zweifel hat seinen Platz. Versteht's nicht falsch. Und so gerne ich Schwabe bin, echt, im Ernst, ich komme gern von der Alp, das ist cool. Und dann Spätzle sind super und alles. Moldascher auch, kein Frog. Aber das ganze Gebruttel, dieses ganze ungeistliche Gebruttel ist echt Elend. Will mich drüber freuen, wo Gottes Wort wirkt, weil sie ist nützlich. Das ist richtig gut. Bibel ist Teil der Lösung, nicht Teil vom Problem. Anders als das Bushäusle uns drüber schimpfen. Aber für was ist sie nützlich? Was tun wir jetzt damit? Was machen wir mit unserem Werkzeug? Das ist ja immer so eine Frage. Du kannst mit der Stichsäge oder mit der Motorsäge wohl deinen Käse und deine Salami schneiden. Das geht irgendwie. Es geht bloß nicht gut und es ist gefährlich. Von daher ist die Frage, was machen wir? Für was ist die gut? Was tut die? Sie ist gut nützlich zur Lehre, lesen wir. Also wenn es um Lehre geht, um was denkt und glaubt und macht, Gemeinde Jesu, dann ist das die Adresse. Da läuft die Grenze zwischen Lehre und falscher Lehre. Wenn du wissen willst, was tun wir und glauben wir als Christen sinnigerweise, dann ist das dein Freund. Und sich dazu ermahnen und uns zu zeigen, wie die Dinge stehen. Sie ist zur Rechtweisung und Überführung da. Ich bin neulich, das war so ein Moment, wo einer nicht gemeckert hat, sondern mir was Schönes erzählt hat, was ihm aufgefallen ist. Über so eine Stelle in Hesekiel 36 gestolpert worden eigentlich. Der hat das halt erzählt und ich habe dann nachgelesen. Und da wird letztlich Pfingsten angekündigt und der Heilige Geist sagt, er kommt. Und dann wird berichtet, was der Heilige Geist macht. Und da steht dann, die Leute ekeln sich vor ihrer eigenen Sünde. Denen wird schlecht, weil sie merken, sie sind Sünder. Jetzt denkst du vielleicht, boah, das klingt anstrengend, das ist unangenehm. Vielleicht denkst du auch, wenn dir deine Sünde aufgeht, boah, bin ich Christ? Ich bin echt ein schlechter Mensch. Und boah, schon wieder diese Dummheit, die ich dauernd mache. Und immer wenn ich müde bin oder wenn ich irgendwie nörgelig bin, dann passiert das gleiche Elend. Gottes Geist in Hesekiel 36 sagt, Erkenntnis der Sünde ist mein Werk. Wenn dir deine Sünde das nächste Mal hart klar wird, Halleluja, der Heilige Geist wirkt an dir. Die Schrift ist dazu da, uns zu überführen. Sie zeigt uns, wie es um uns steht. Und das macht uns bereit, das zu hören, was wir hören müssen, nämlich, dass Jesus gekommen ist, um die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, die Kranken schon und für die bin ich gekommen. Also wenn du dich ekelst vor deiner Sünde, recht so, gut. Gut, dass Gottes Geist schon an dir wirkt, weil du merkst, du brauchst den Herrn. Weil das, was Jesus sagt, heißt nicht, ja wisst ihr, es gibt die einen, die brauchen gar keine Hilfe. Und die schon und die Kaputten, für die bin ich gekommen. Sondern der Witz ist ja der, dass es die einen gibt, die denken zwar, sie wären gesund, aber die sind krank. Also Teil der Krankheit ist, dass sie denken, sie wären gesund. Das ist das Perfide, das ist das Schlimme an Sünde, dass Menschen so mit sich selber beschäftigt sind, dass sie gar nicht merken, wie krank sie eigentlich sind. Was tut das Wort Gottes? Es überführt. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt der Römerbrief im 3. Kapitel, Vers 20. Und dann, wenn dir aufgegangen ist, wie krank du eigentlich bist und wie sehr du immer noch sündigst, wenn es anfängt, dich zu ekeln, dann kannst du überlegen, ob du auch andere ermahnst. Vorher warne ich davor. Wenn dir deine eigene Sünde klar geworden ist, dann könnt ihr auch hier in der Gemeinde überlegen, wie das klappt mit der Ermahnung. Wenn klar ist, dass wir gemeinsam unter der gleichen Schrift stehen. Weil dann ist es nur mal ein, ich finde es blöd, was du machst, oder ich finde dich irgendwie nervig, sondern dann sage ich, ich bin ein Mensch, der sündigt und ich fürchte, du auch. Lass uns gemeinsam überlegen, wie das hier weitergeht. Weil wir als Gemeinde alle unter dem gleichen Wort stehen und weil wir auch unter der gleichen Verheißung stehen, dass Jesus mit diesen Kranken schon zurechtkommt. Auch mit dir und mir. Die Schrift ist hilfreich, ist gut zur Besserung. Wörtlich kann man übersetzen so wieder Richtigmachung. Wir sind falsch, ja, wir sind ein bisschen kaputt. Wir sind nicht ein bisschen kaputt, wir sind total kaputt. Unser Denken, unser Handeln braucht Besserung. Und ich glaube in zwei Richtungen. Eine, da sagt er, ja, ja, kennen wir, haben wir erwartet, gut, dass er sagt. Die andere, vielleicht ist die ein bisschen weniger naheliegend. Wir brauchen Besserung in zwei Richtungen. Zum einen, Gott seine Gnade neu zu glauben und zu leben. Wir brauchen Besserung drin, Gottes Verheißung zu hören und ernst zu nehmen, dass er die Kranken wirklich rettet. Uns sündenkranke Menschen. Und dann auch, dass unser Denken, unser Verhalten, unsere tätige Liebe natürlich Besserung brauchen. Was macht die Schrift? Die macht Besserung im Leben. Also Gott durch die Bibel wirkt Heiligung. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, Heiligung ist irgendwas, was ihr immer selber machen müsst. So, hier ist Gott und der guckt zu. So, da, jetzt gucken wir mal, wie es sich schlägt. So, schauen wir mal. Ah, das ist echt gut. Ah, da müssen wir noch ein bisschen üben. So. Die Schrift ist nützlich zur Besserung. Die bessert Menschen, weil Gottes Wort wirkt. Von daher, wenn du denkst, hey, ich brauche gute Besserung, dann setz dich diesem Buch aus. Geh dahin, wo das gelesen und gehört und ernst genommen wird. Und setz dich dem aus, weil da gute Ideen drin sind, wie es mit dir wieder besser wird, auch in deinem praktischen Tun. Sie ist gut zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist jetzt auch wieder so ein Wort. Da geht's, man wird's nicht unbedingt denken, um Beziehung. Gottes Gerechtigkeit ist so ein Beziehungswort. Also man könnte, und das wäre gar nicht falsch, obwohl es ungewohnt klingt, übertragen, die Schrift ist gut in der Erziehung zum Leben mit Gott, kann man in Römer 3 so nachlesen. Die Bibel ist dafür da, Christen im Leben mit dem Herrn zu erziehen und deshalb lesen wir sie. Und ich habe mich gefragt, warum steht da Erziehung? Jetzt habe ich Kinder. Und muss sagen, Erziehung braucht Zeit. Ich denke mir das immer so, ich sage einmal nach dem Essen, räumst du deinen Teller darüber in die Spülmaschine. Und dann läuft es. Bei wessen Kindern funktioniert das auch nicht? So, ein paar sind ehrlich, ja, okay. Ich glaube, das ist Absicht, dass da Erziehung steht, weil es dauert. Weil es nichts ist, was flupp einmal passiert. Es reicht nicht, von irgendwas mal überzeugt zu sein. Das hat mit Wiederholung und mit Erinnerung und auch manchmal mit Schmerz und Problemen zu tun. Das dauert. Wir brauchen Erziehung in Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, auch realistischerweise müssen wir erwarten, dass er nicht alles sofort gut wird. Weil der Herr noch ein bisschen was zu tun hat mit uns und weil wir eben noch nicht vollendet sind. Ich sag nicht, lasst alles schleifen, ist ja eh egal, so könnten wir es jetzt hören. Also wenn du mich und die Predigt entspannt innerlich loswerden willst, dann sagst du, nehmt das nicht so ernst, zündigt munter weiter, alles gar kein Problem. Und dann kannst du zum Mittagessen gehen und sagen, ja, das war halt doof. Ich lade dich ein, es anders zu machen und zu sagen, Gottes Wort sagt hier selber, es ist Erziehung, es ist noch unterwegs, es dauert noch. Diesen Realismus, den sage ich euch, liebe Gemeinde. Ja, die Schrift, ja, Gott selber durch die Schrift erzieht euch. Aber es dauert eben noch. Was haben wir gehört? Wir haben gehört, sie ist ganz Gottes Wort, die Schrift. Und wir haben gehört, was sie tut. Nämlich, sie ist nützlich zur Lehre. Sie dient zur Zurechtweisung. Sie dient zur geistlichen Besserung. Sie erzieht uns. Und das ist dieser letzte Vers, da tut uns die Lutherbibel leider nichts Gutes drum. Sage ich dazu auch noch geschwind was? Vers 17, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist leider, so sehr ich die Bibel sonst mag, also die Luther 84, diese Übersetzung, ein bisschen unglücklich. Wenn man da genau hinguckt, die Elberfelder macht es schon gut. Also wenn deine Luther komisch ist, guck mal in die Elberfelder rein. Das hilft dann meistens, das hilft hier auch. Ich habe es auch nachgeschlagen, wörtlich steht da, dass der Mensch vorbereitet ist, befähigt, das hat, was er braucht. Also da geht es darum, haben wir das, was wir brauchen und dann sind wir schon vollendet und perfekt. Das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, wo es anstrengend ist, Schwabe zu sein, weil Perfektionismus voll das Thema war bei mir daheim und bei vielen anderen hier auch. Hauptsache alles perfekt. Das ist nicht das, was hier gesagt ist. Natürlich ist das Ziel, alles zu tun, was Gott sagt. Aber dieses Stückchen Wort Gottes sagt nirgends, das wäre möglich oder erreichbar oder du bist komisch, wenn du es nicht kannst. Du bist vorbereitet zu allem guten Werk. Was dann daraus wird, ist nochmal eine andere Frage. Wie gesagt, Jesus ist für die Kranken gekommen, für die Kaputten. Auch für die, die so krank und kaputt sind, dass sie es gar nicht merken. Was tut die Schrift? Sie bereitet uns vor, sie rüstet uns aus zu dem, was dann zu tun ist. Was bleibt? Das war die Frage am Anfang. Das war die Frage für Paulus, der seinem Timotheus schreibt. Und er sagt, das da bleibt, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Wenn du das gut aufgepasst hast, ist dir aufgefallen, wahrscheinlich ist das Wort Gottes, die ganze Schrift hier, an der Stelle erstmal das Alte Testament. Und wenn dich das jetzt stört, gehst zu irgendwem, der die letzten beiden Tage da war. Der erklärt dir dann, warum das die ganze Bibel trotzdem ist. Kann man nachlesen. Matthias hat auch so eine Liste mit Bibelversen, die da auch hilfreich ist. Könnt ihr euch draußen hinten irgendwo Büchertisch. Paulus sagt, weißt du, Timotheus, ich hab viel gemacht und geredet. Eines ist wichtig am Ende von meinem Leben, das die Schrift. Bleib beim geschriebenen Wort der Bibel, dann wird sie dir und denen, die bei dir sind, den Weg zu Jesus weisen. Und darin ist sie zuverlässig. Das macht sie, weil so ist sie gebaut. Das macht sie, weil Gottes Geist ist da drin zu finden. Und darum ist nach allem das eine, was ich dir mitgebe, Timotheus. Das ist richtig gut. Wenn irgendwas stabil ist im Leben, dann das. Es lohnt sich, da zu bleiben. Geh bitte nicht weg. Amen.